Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, heiße im Internet Distelfliege und möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Episode der Nummer 119. Egal, ob ihr schon mal den Podcast gehört habt oder gerade erst dazukommt, viel Spaß damit. Ich habe heute eigentlich nur eine Spinn-Episode mit ein klein bisschen, was ich gerade toll finde, Querstrich Polit-Schwafel. Und das liegt an der Tour de Vlies, die gerade vorbeigegangen ist. Sonst habe ich auch mehr mit Stricken, aber jetzt gerade ist eigentlich so die Spinnzeit im Jahr. Und deswegen kann ich darüber nur noch, eigentlich gerade nur darüber sprechen. Wir fangen mal an mit ein wenig Housekeeping, was auch sehr kurz ist. Ich muss ein paar Anmerkungen zu meinem Leben machen. Ich hatte Ende Juni die Hoffnung geäußert, zumindest in meiner ersten Juli-Episode, glaube ich, Anfang Juli, vor einem Monat, dass ich im Juli öfter zum Podcasten komme, weil ich mir vorgenommen habe, weniger zu arbeiten. Ja, von wegen. Also es hat kein bisschen funktioniert, weniger zu arbeiten. Ich hatte tatsächlich im Schichtplan nur ganz wenige Schichten am Anfang des Monats. Und dann ist das Klassische so, ja, life happens. Und ja, die erste Woche musste noch tierisch viel Buchführung nachgemacht werden und auch hier und da ein paar Sachen gemacht werden, die letzten Monat liegen geblieben waren. Die zweite Woche sind Leute krank geworden. Die dritte Woche hatten wir eine mittlere Katastrophe mit zweitägiger Betriebsstörung. Und die vierte Woche war etwas ruhiger, aber ich war trotzdem statt 2 Tage pro Woche war ich 5 Tage da. Und es gab auch irgendwie Stress so psychomäßig und der Monat war sehr, sehr kräftezehrend und ich bin außer zum Arbeiten und zum Spinnen zum Glück zu nichts gekommen, also auch nicht zum Podcasten. Ja, trotzdem möchte ich mich natürlich sehr bedanken für die Kommentare und das Flattern für die letzte Episode und besonders nochmal mich bedanken bei Barbara, die mir eine PayPal-Spende für den Podcast hat zukommen lassen. Und ja, es tut mir wirklich leid, dass es schon wieder einen Monat gedauert hat, bis die nächste da ist. Aber wir sind ja zum Glück eine Community aktiver Podcasterinnen, wo halt zum Glück noch genug auf die Ohren zum Thema Stricken und Spinnen existiert, wenn eine mal nicht so viel Zeit hat. Ja, jetzt fallen mir 100 Sachen ein, die ich noch zum Housekeeping sagen wollte. Ich hatte so als Follow-up für das Thema Frauen, die Podcasts machen, beziehungsweise Strick-Podcasts und in der allgemeinen Podcast-Szene der letzte Stand. Also wir hatten uns ja in so ein kuratiertes Podcast-Verzeichnis eintragen lassen. Der letzte Stand ist, dass es nach vielleicht 6 Wochen, 2 Monaten, es ist schon lange her, also es ist immer noch nicht so, dass wir in diesem Verzeichnis eingetragen worden sind, also kein einziger Strick-Podcast ist aufgenommen worden. Derjenige hat anscheinend sehr wenig Zeit im Moment. Dann gibt es da so eine Podcaster-Plattform PodUnion, die nehmen im Moment auch niemanden ins Verzeichnis auf, beziehungsweise lösen ihr Verzeichnis komplett auf. Da werden wir auch nicht drin vorkommen. Da sind auch 90% Männerquote. Da habe ich ja erst eine Ablehnung gekriegt und als ich dann gesagt habe, ja, pff, tut mir leid, so wird es dann aber nichts mit dem Frauen mehr im Podcasting vertreten, wenn ihr die ablehnt, wenn sie sich in eure Verzeichnisse eintragen lassen wollen. Und da hieß es dann eben, wir sind überlastet und wir brauchen ja Hilfe. Und wieso meckerst du denn? Wieso hilfst du uns nicht? Und ich sagte dann, Entschuldigung, aber ihr seid ein Zusammenschluss von Podcastern. Und wenn ihr so dringend Hilfe braucht, dann solltet ihr vielleicht nicht Leute, die Interesse an euch haben, die Tür weisen oder ihnen dann sagen, sie sollen erst mal helfen und irgendwann später hättet ihr dann vielleicht Zeit für sie, weil wenn ihr ein Zusammenschluss seid, dann müsst ihr eure Arbeit halt unter euch machen oder ihr seid ein bisschen offener für Leute, die sich für euch interessieren. Und dann ging es so ein bisschen hin und her, wie du interessierst dich ja nicht richtig für uns, sonst würdest du ja unseren Podcast hören. Und ich dachte mir so, ich habe leider keine Zeit, euren Podcast zu hören, aber ich habe trotzdem Interesse an Podcastings-Zusammenschlüssen. So, ich kann nicht jeden Podcast hören, tut mir leid. Und dann haben sie ein bisschen eingelenkt und sagten, ja, wenn es irgendwie mehr Leute was machen würden und nicht nur so eine Konsumhaltung hätten, dann würden halt auch viel mehr Platz sein oder viel mehr Leute daran arbeiten, so coole neue Podcasts wie dein in Verzeichnisse aufzunehmen. Und ich so, ja, typische Typenarroganz, coole neue Podcasts. Ich bin hier seit 2011 also ich bin ja schon ein cooler Podcast, aber neu ist jetzt wirklich nicht das richtige Wort, Jungs, tut mir leid. Ja, schade, aber so ist scheinbar gerade, also es ist nicht wirklich viel Ermutigendes passiert. Allerdings haben sie gefragt, also ich hatte gesagt, wir haben eine Podcasting-Community, die sehr lebendig ist von unseren Strick-Podcasts. Und sie würden das gerne mal featuren. Da müssen wir allerdings noch was uns zusammentun und uns mal überlegen, ob wir uns da was mal vorstellen sollen bei Pod Union, ob wir uns sozusagen mal über uns berichten lassen sollen als über diese Podcasting auf Deutsch Community, die einfach super klasse und hervorragend ist. Ich finde, wir sollten berühmt werden. Ja, also so ging es dann irgendwie ein bisschen weiter mit diesem Podcasting-Welt Update. Es ist eigentlich so, ja, dass du, also es gibt immer viele andere gute Gründe, warum es gerade nicht geht, aber der Punkt ist, also ich kann ja nicht beweisen, dass es deswegen ist, weil wir Strick-Podcasts haben oder weil wir Frauen sind, die Strick-Podcasts haben, dass das so derartig unwichtig und hinten ran immer geschoben wird, aber es ist so, ja, natürlich muss ich das akzeptieren, wenn Leute sagen, sie haben gerade wenig Zeit. Auf der anderen Seite ist es so, wenn zum Beispiel jetzt ein berühmter Podcasting-Typ mit, weiß ich nicht, tausenden Hörern und einem bestimmten Standing kommen würde und sich, der noch nicht in dem Verzeichnis wäre und sagen würde so, hey, ich würde gerne meinen guten Namen bei euch präsentieren, dann würde die Zeit wahrscheinlich sich genommen werden für den. Und so insofern, natürlich will ich nicht über andere Menschen Zeit verfügen, aber es summiert sich einfach auf und die Dinge, die Frauen und im Podcast-Land erleben, sind halt immer keine Zeit, kein Interesse. Ach, ihr Strick-Podcasts, Bastelcast und so. Und ja, alles irgendwie gut gemeint, gar nicht bös gemeint und so, aber es summiert sich. Die Erfahrungen sind im Moment immer noch leider zu 90% schlecht. Und das ist einfach eine beschissene Quote, Leute, ist beschissen. Das leider dazu. Jetzt fällt mir es gerade nicht ein, was man noch erzählen könnte. Und es geht jetzt mit dem, was ich vorbereitet habe, weiter, nämlich mit der Ankündigung, dass wir das Stricksegment überspringen, weil ich dafür nichts habe. Und wir kommen gleich zum Spinnsegment, nämlich zur Tour de Vlies 2015. Die Tour de Vlies, für diejenigen, die nicht spinnen, ist es eigentlich nicht interessant vielleicht. Also entschuldige ich mich, vielleicht müsst ihr die nächste Folge hören. Und für diejenigen, also es ist die jährlich zur Tour de France parallel laufende Spinnveranstaltung. Ich würde sagen, es ist weltweit der größte Spinnalong überhaupt. Und es machen tausende Menschen mit. Es gibt wunderbare Teams. Und wir sind das Team Yeti, das sich mal gegründet hat aus der Notwendigkeit eines deutschsprachigen Teams, weil einige von uns eben kein Englisch sprechen und die Tour de Vlies einfach ein fast rein englischsprachiges Forum war. Und es gibt ein Podcaster-Wildcard-Team im englischsprachigen Bereich, das nennt sich Team Sasquatch. Und Sasquatch ist so eine Sagengestalt, also so eine legendäre Gestalt in den amerikanischen Wäldern, ein Waldmensch. Und deswegen dachten wir, wir machen ein Yeti, weil wir als Deutschsprachige haben so eine Connection über diese ganzen Alpinisten, die mit ihren Yetis in Berührung kommen. Also wir haben selbst keine solche Gestalt wie den Sasquatch, aber wir haben ja irgendwie Reinhold Messner und seinen Yeti und deswegen haben wir uns zum Team Yeti gemacht. Ja, die Tour de Vlies lief vom 4. Juli bis zum 26. Juli, ist also jetzt seit über einer Woche vorbei. Es war wieder wirklich episch und wunderbar. Ich habe so viel gesponnen. Ich habe insgesamt 11,5 Kilometer gesponnen und gezwirnt. Und da rechne ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dreifädig Garn mache, dann muss ich ja die drei Singelfäden spinnen und dann nochmal zwirnen und da wird praktisch jeder Meter gezählt. Also zum Beispiel für ein dreifädiges Garn, wo jedes, das im Ende 100 Meter lang ist, würde ich dann rechnen, 400 Meter zurückgelegt am Spinnrad sozusagen. Ja, also in diesem Sinne habe ich 11,5 Kilometer gesponnen und insgesamt fast 2 Kilo Fasern verarbeitet. Davon waren 300 Gramm Works in Progress und 1,7 Kilo waren frisch sozusagen. Und ja, es ist sehr, sehr viel und habe es auch nur geschafft, weil ich mich letztes Jahr mit dem Highspeed Wall für mein Spinnrad, für mein Schacht Reef Saxony Spinnrad ausgerüstet habe. Das hat halt einfach ein sehr, sehr großes Schwungrad. Das ist so 72 cm Durchmesser, glaube ich. Also es ist fast 1 Meter. Es ist ein Riesending. Und wenn dann der Wirtel des Spinnflügels so da klein ist, dann kommst du damit auf eine Übersetzung von 30 zu 1. Und das ist noch nicht mal der Super High Speed Wall, sondern nur der High Speed Wall gewesen. Ich glaube, mit Super High Speed werde ich mit diesem Rad doch nicht anfangen. Ja, jetzt komme ich nämlich zu dem Thema High Speed Spinnen. Das habe ich ja noch nicht mal notiert. Das ist ja furchtbar. Das muss ich hier noch schreiben. Der High-Speed Wall am Schacht Reefs ist ein sehr kleiner Wirtel und der Einzug bei einem, ich bin ja das zweifädig. Zweifädig ist halt die Antriebsart, wo sowohl der Flügel als auch die Spule jeweils angetrieben wird. Und dass das funktioniert und einzieht, liegt daran, dass dass der Flügel und der Spulenwirtel eine unterschiedliche Größe haben. Und der Spulenwirtel beim Schacht Reeves hat immer die gleiche Größe und die Flügelwirtel werden dann immer kleiner. Also der Spulenwirtel ist total klein und die Flügelwirtel gehen halt von langsam, das sind dann große Wirtel, bis zu sehr schnell, das sind dann die kleinsten Wirtel. Und die schnellsten Wirtel haben dann zwischen dem Flügel- und Spulenwirtel einen nur noch sehr geringen Unterschied. Also der ist sehr marginal. Und dadurch kann es vorkommen, dass feinste Abstimmungsfehler zu einem kompletten Funktionsausfall führen. Bei mir war das der Fall, also wenn dann wirklich nicht alles im Öl schwimmt und alles super glatt geschmiert ist und auch wirklich kein Härchen sich in einem rotierenden Teil verklemmt hat, dann läuft es super. Aber sobald sich irgendwas, irgendwo ein kleines Härchen dann zwischen die Spule und die Flügelachse klemmt oder irgendwie das Fahrradöl zur Neige geht, schon zack, ist auf einmal der Einzug zu schwach oder es ist gar kein Einzug mehr zu spüren. Und ich hatte da ein bisschen meine liebe Not damit und dachte so, ah nee, was hat es denn? Also ich hatte den Highspeed Wall schon früher mal eingesetzt und weiß, dass der ein bisschen schwieriger ist mit dem Einstellen. Aber zur Tour de Vlies-Zeit jetzt, da war es schon so, dass ich manchmal mich gefragt habe. Und dann habe ich im Schachtspinners-Forum auf Ravelry nachgefragt und dort wurde mir das eben erklärt, dass ich nicht unkompetent bin, mit diesem Spinnrad umzugehen, sondern dass es einfach an der Konfiguration liegt. Also je kleiner der Wirtel, umso weniger der Unterschied zwischen Spulen- und Flügelwirtel und umso geringer kann der maximale Einzug sein. Also selbst wenn ich dann einen stärkeren Einzug einstelle und immer stärkeren Einzug einstelle, es gibt eine Maximalstärke und die ist einfach relativ gering in diesem Setup. Also ich kann einfach nicht einen starken Einzug haben mit dem Highspeed Wall des Schacht Reeves. Und sobald das klar war, war auch jetzt kein Grund zur Sorge mehr und ich habe mich dann halt immer bemüht und immer noch mehr geölt und immer noch mehr nachgekontrolliert und so. Und das ist wirklich nötig nach jedem Spulenwechsel. Ich habe so ein Ballistolöl, das ist eigentlich nicht der Oberknaller, weil es sehr, sehr dünnflüssig ist. Da habe ich das Gefühl, das Fahrradöl, was ich verwende, ist nicht so dünnflüssig und deswegen hält es länger vor. Aber das Ballistol ist halt in so einer Sprühflasche und das kann man dann so in die Spulenachsen so reinsprühen. Und das kann halt auch während des Spins mal eben so ein bisschen nachgesprüht werden und so. Das ist weniger aufwendig wie das Fahrradöl mit diesen Spinnradölfläschchen mit dem langen Fühler. Aber es muss halt immer alles richtig schön geschmiert sein. Muss halt alles laufen wie geschmiert, ne? ja, das war so meine eine Lernaufgabe bei der Tour de Vlies. Und die andere Lernaufgabe war eine neue Spinntechnik zu lernen. Das ist nämlich, was Moni in dem Fiber-Thermometer-Podcast angesprochen hat, diesen kurzen Auszug ohne Trallsperre. Dass es das gibt, hat mich etwas verwirrt und als ich dann ihre Episode gehört habe, wo sie bei einem Kurs war von Judith McKenzie, Und Judith McKenzie gesagt hat, dass das eigentlich die Technik sein soll, mit der sämtliches Strickgarn gesponnen zu werden hat, weil es eben Streichgarn zum Stricken zu schwach wäre und sie würde das maximal als Schussfaden beim Weben benutzen. Dachte ich, okay, dann probier doch mal die Technik aus, die du noch gar nicht kannst und mit der du angeblich Strickgarn zu spinnen hast, weil das andere, was du immer spinnst, angeblich nicht funktioniert. Ja, also ich habe die Judith McKenzie ein bisschen gefressen, muss ich zugeben, weil das, was sie sagt, einfach nicht mit dem übereinstimmt, was ich mache oder was ich erlebe und das, was sie macht und vormacht. Wenn ich das nachmache, dann führt das zu nichts Gutem. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, egal. Ja, ich habe halt dann diese Technik geübt und habe ein 100 Gramm Pole Balls, 100 Gramm so ein Bio-Merino, ein ungequältes mit Zertifikat vom Wollschaf, habe ich damit gesponnen und es ist sehr, sehr schön geworden auch, das Garn, obwohl ich wirklich zugeben muss, es war schwer, diese Technik zu lernen. Zuerst also war ich einfach nicht geduldig genug, immer für jeden Meter so gefühlte 100 Auszugsbewegungen zu machen. Ich bin das eigentlich eher gewohnt, für jeden Meter eine Auszugsbewegung zu machen. Und dann ist es gerade, wenn du keine Drallsperre machst, ist es so eine Dosierungsfrage. Wenn du zu viel ausziehst, dann rupft es gleich das ganze Garn ins Rad rein und es ist weg. Und wenn du zu wenig ausziehst, dann verdreht sich halt der Faservorrat und es gibt einen kleinen Bommel, so einen Klumpen beim nächsten Mal ausziehen. Also sozusagen gleichmäßig glatt zu spinnen ist damit schon ein bisschen schwieriger, wenn du es noch nicht kannst, aber ich habe es dann mit, nach den 100 Gramm, habe ich es dann, denke ich, ganz gut gekonnt. Jetzt müsste ich das halt hin und wieder mal üben, damit es nicht einrostet. Ich muss aber auch sagen, dass diese Technik sich nur dafür eignet, wenn ein Spinnrad hat. Also mit Spindeln habe ich auch schon jemand gesehen, der die so spinnt. Aber es ist, glaube ich, mit dem Spinnrad ein bisschen bequemer. Und dein Spinnrad muss halt so sein, dass es nicht nur einen super starken Einzug hat, weil sonst reißt es grundsätzlich das Garn ins Spinnrad rein, sobald man es loslässt. Also es muss einen schwachen Einzug, muss sich einstellen lassen. Und damit fallen schon mal die ganzen flügelgebremsten Räder fast weg, was schade ist, weil ich denke, irgendwie eine Spinntechnik, die mit einem flügelgebremsten Rad nicht durchführbar ist, ist eigentlich, ja, also ist schade, wenn das so promoted wird, als ob das sozusagen die Spinntechnik überhaupt sei. Und ja, es heißt halt, dass der ideale Crossover ist zwischen einem flauschigen Garn vom langen Auszug und dem stabilen Garn vom kurzen Auszug. Oder dass halt praktisch Kammzüge damit ein bisschen fluffiger gesponnen werden können. Was übrigens eigentlich mit einem langen oder kurzen Auszug from the fold auch geht. Also from the fold ist auch eine Möglichkeit zu spinnen, also aus der Falte, wo Garne dann fluffiger werden und den Charakter von so einem hybriden Garn mehr annehmen und nicht jetzt ein reines Streichgarn oder ein reines Kammgarn sind. Ja, das war so die, aber mir hat halt das Ergebnis von dieser Technik total gut gefallen und es macht mir total Spaß, neue Techniken auszuprobieren und die zu lernen. Also ich finde Vielseitigkeit und Erfahrung machen super. Deswegen bereue ich also auf keinen Fall was und fand es toll, das auch diese Tour de Vlies gemacht zu haben. Der nächste Punkt von der Tour de Vlies ist, ich habe ein neues Spinnrad. Ja, ich bin irgendwie, es kam ein bisschen warmer Regen dieses Jahr, also so finanzieller Natur, also so richtig außer der Reihe. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, mir was zu gönnen, was ich absolut nicht brauche, nämlich noch ein Spinnrad. Ja, vielleicht wissen einige von euch, die mich schon länger hören, dass ich mich schon länger nach so einem Matchless-Spinnrad verzehre und das schon immer ein Spinnrad war, was mir wunderbar gefällt. Ich habe auch schon die Möglichkeit gehabt, Spinnräder, also Matchless zu spinnen, zuletzt auf dem Leipziger Wollefest. Das nämlich von der Claudia von Wollgewand zum Beispiel, da war ich auch schon wieder so, das fand ich auch schon wieder so toll. Und ich hatte immer gedacht, naja, ich habe eigentlich zwei Spinnräder, deren Funktionen sich wunderbar ergänzen. Ich habe ein Spinnrad für sowas wie Pullovergarn, was eher, oder für dickere Garne, für Wolle super geeignet. Und ich habe ein Spinnrad, was für dünnes Garn und für große Produktionsmengen super geeignet ist, das Schacht Reeves. Und ich brauche nichts sonst. Und klar hätte ich mal noch ein Objektiv für die Kamera kaufen können oder irgendwie, keine Ahnung, für einen neuen Laptop. Mein Rechner ist ja von 2007. Was zurückhalten oder was weiß ich so, aber manchmal sind so nicht die Vernunftgründe ausschlaggebend, sondern einfach, was du in diesem Moment am liebsten hättest. Und also eben noch ein Spinnrad, ne? Ja, es ist ein bisschen holprig gewesen, der Weg zum Spinnrad, weil ich hatte erst gefragt nach einem Gebrauchten. Und dann hatte tatsächlich einige, die hatten ein gebrauchtes Kirschholz-Matchless, ein Traum, hatte gesagt, sie würde sich davon trennen. Und sie hatte mir auch einen super fairen, echt okayen Preis dafür angeboten. Das Problem ist halt, dass ich schon ein Kirschholz-Reeves habe und dann zwei Kirschholzräder gehabt hätte. Und ich habe dann sozusagen bin dann zurückgetreten von dem Angebot. Ja, ich mag sehr gerne dieses helle, ich glaube Ahornholz, aus dem die Schacht Matchless Räder diese Standarddinger sind. Und ich habe jetzt dieses Henkies, dieses Robinierad, ist so ein Mittelton, das ist so ein Holz, was nicht so dunkel und rot ist wie das Kirschholz, aber es ist schon ziemlich, es ist so ein nachgedunkeltes Oliv, fast schon so leicht ins Olivgrünliche gehendes Holz. Und das vom Matchless ist halt jetzt einfach so ein ganz helles, fast schon so birkenhell. Also es ist ein sehr helles, fast ins, ja, Gelb, also so hell ins Gelbliche. Dann habe ich ein dunkleres, was etwas olivgrün wirkt, und ein ganz dunkles, was ganz rot ist. Und die passen halt total super rein. Es gibt einen Shop in Frankreich, die haben das Schacht Matchless für 930 Euro. Und mit Versand und noch dem schnelleren Wirtel wäre es nach Deutschland dann so knapp über 1000 Euro. Das Ding ist, und da hatte ich es auch erst bestellt, das Ding ist, dass es nicht so, also dass ich dann doch ein bisschen nervös wurde, weil auf deren Webseite stand, dass die Transportrisiko halt bei der Kundschaft liegt, und da war ich dann nicht so sicher. Wenn das Rad jetzt auf dem Transport kaputt geht oder verloren geht und so, das war mir dann sehr, sehr unangenehm. Und aber sie, dann habe ich gemailt und sie sagten, es wird auf jeden Fall eine Transportversicherung angeboten. Aber es ist jetzt auch nicht, wie hoch die dann ist und so. Zum Beispiel diese Standard-Transportversicherung bei der Deutschen Post, die geht ja nur bis 500 Euro. Und wenn du dann ein 1.000-Euro-Ding kaufst und es geht auf dem Postweg verloren, nun ja, Aber dieser Shop in Frankreich ist auf jeden Fall einer der renommiertesten Strick- und Spinnshops. Sie hat auch eine Ravelry-Gruppe und es haben viele Leute ihre Spinnräder schon mit großer Zufriedenheit da gekauft. Und deswegen dachte ich, ja, da wird schon alles gut gehen. Und dann hat die Birgit von knitart.de auf einmal das Matchless im Sommer Special Angebot gehabt, so mit diesem, wir schenken euch die Mehrwertsteuer und dadurch ging das praktisch auch auf einmal auf 1.000 € runter im Preis. Und gleichzeitig hatte die französische Shopinhaberin mir gesagt, dass sie noch das Rad nicht auf Lager mehr haben und das nachbestellen müssten und dass das ein bisschen dauern kann und ob das für mich okay wäre oder ob ich zurücktreten will. Und dann habe ich sozusagen da die Bestellung gecancelt und habe das bei KnitArt bestellt und hatte es dann sozusagen innerhalb von wenigen Tagen da und konnte sozusagen noch Tour de Vlies Garn darauf spinnen. Also wie toll ist das denn? Ja, ich habe gehört, dass man dieses Spinnrad einspinnen muss und es war am Anfang auch tatsächlich ein bisschen laut und musste, aber ich hatte es dann nach 2 Tagen schon relativ gut eingesponnen, fand ich. Also es wurde dann total geräuschlos und lief alles total glatt. Und ja, jetzt bin ich eigentlich hochzufrieden damit. Ich wollte das eigentlich benutzen mit sogenannter Scotch Tension, also mit Flügelantrieb und Spulenbremse, einfach aus dem Grund, weil mein Henkisrad flügelgebremst ist und mein Reeves zweifädig betrieben wird und das Matchless-Spinnrad kann in allen drei Modi betrieben werden und ich dachte mir, das wäre doch super, dann hast du noch eins mit Spulenbremse, hast du noch nie so gesponnen, aber es kommt halt praktisch zweifädig an und ist sozusagen ab Werk zweifädig ausgerichtet und ich war bis jetzt zu faul, es auf Spulenbremse umzustellen. Sollte ich vielleicht mal machen, also könnte sein, dass mir das gut gefällt. Ich habe es ja noch nicht wirklich so wirklich ausprobiert im Leben mit Spulenbremse. Aber mir gefällt halt einfach auch diese mühelose Spinnerei mit einem zweifädigen total gut. Also wenn beim Rad irgendwas gebremst ist, ich hatte das bei Matchless jetzt noch nie ausprobiert, ist bei ganz hohen Geschwindigkeiten dann oft der Tretwiderstand ein bisschen höher, weil halt so ähnlich wie bei einem Dynamo am Fahrrad, also bei diesen alten Felgendynamos. Und das Matchless hat mich sehr erstaunt, dass es auch bei höheren Geschwindigkeiten sich mühelos tritt. Und ich dachte, das wäre jetzt so eine Spezialität vom Reeves. Ist aber bei Matchless problemlos auch zu beobachten. Das hatte ich echt noch nicht so gesehen. Auch nicht bei dem Maja Craft Rose, was ich gesponnen hatte. Das war dann bei so 15 bis 20 zu 1 war der Tretwiderstand schon merklich höher als bei langsamen Übersetzungen. Und das Matchless, muss ich sagen, tritt sich sehr, sehr mühelos. Das ist echt eine Freude daran zu spinnen. Ist ein super Spinnrad. Ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich damit. Ja. Im Moment spinne ich. Ich habe bei der Tour de Vlies eigentlich so meine ganzen, was ich spinnen wollte und noch viel mehr, habe ich gesponnen. Aber ich habe ein Projekt während der Tour de Vlies noch angefangen. Und zwar ist es, dass ich selbst gewaschene Merino Texel Wolle. Also es ist so ein, die Schaf ist ein Mix aus Merino und Texel. Die kämme ich gerade mit Loué Mini Wollkämmen und spinne praktisch den Kammzug gerade auf meinem Matchless. Das habe ich bei der Tour de Vlies angefangen, ist aber noch nicht mitgezählt und da spinne ich jetzt sozusagen weiter, weil die anderen Projekte sind abgeschlossen. Und es macht sehr Spaß, also so handgekämmte Wolle hatte ich letztes Mal erzählt, als ich von meinem Wollurlaub in der Uckermark berichtet habe, dass ich so ein bisschen aufs Kämmen gekommen bin und ja, diese handgekämmten Kammzüge, die spinnen sich halt nochmal ganz anders und wahnsinnig toll im Vergleich zu industriell hergestellten Kammzügen oder handkardierten Fasern. Es ist einfach nur der reine Traum. Ja, dann komme ich zu meinem heutigen Spinntechnik-Thema und das dreht sich darum, wie ich nach dem Spinnen das Garn nachbehandle. Also es geht um das Waschen von selbstgesponnenem Garn und ob das dann beschwert werden sollte oder nicht beschwert werden sollte und wie das überhaupt und warum behandelt werden sollte. Unter anderem deswegen ist der Podcast verspätet, weil ich vorgehabt habe, das jetzt auch wirklich tiefgreifend zu recherchieren und zu studieren und euch dann meine Erkenntnisse mitzuteilen. Und ich bin einfach nicht dazu gekommen, alles, was ich im Netz dazu gefunden habe, dann auch zu lesen und anzuschauen. Ich habe ein paar YouTube-Videos geschaut, ich habe ein paar Threads im Ravelry-Forum Spintech, also wo diese technisch interessierteren Spin-Nerds sich versammeln, also da habe ich ein paar Threads gelesen und habe auch noch Artikel dazu gelesen und wollte eigentlich noch viel mehr lesen und noch ein paar mehr Threads lesen, aber bin dann sozusagen jetzt, wo ich die Zeit habe, wenn ich jetzt nochmal den Nachmittag mit noch mehr Recherche verbringe, dann wird das Zeitfenster sich irgendwann wieder schließen und dann habt ihr immer noch keinen Podcast gehört. Und ich denke, ich habe jetzt auch schon so einen relativen Überblick darüber, wie die meisten Leute Garn nach dem Spinnen behandeln und warum. Und darum soll es jetzt einfach mal gehen. Muss ich meine Notizen aufschlagen? Also ich werde euch alles, was ich bespreche, auch in meinem Blog verlinken, das ihr findet unter urbane-spinnstube-ein-wort.wordpress.com. Und genau, zuerst habe ich einen Artikel gelesen aus der Nitti. Da gibt es ja eine Spinnenrubrik in der Nitti, die nennt sich Nitti Spin und ist zu finden unter nitti.com. So, wo muss ich jetzt eigentlich? Genau, Häkchen, Häkchen. Ich spinne gerade nebenbei. und der Artikel ist von Lee Juven. Oder Li Yuan geschrieben. Ich weiß leider nicht, wie sie ausgesprochen wird. Und das ist eigentlich so der Basic-Artikel, wie man Garn nach dem Spinnen nochmal vollendet. Und also es gibt verschiedene Methoden. Zum Beispiel gibt es die Methode, das Garn einfach zu waschen und dann zum Trocknen aufzuhängen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Garn heiß und kalt zu waschen, das Garn so ein bisschen zu klopfen, also gegen Wände oder den Boden zu schlagen. Es gibt die Möglichkeit, das auf eine Haspel zu wickeln und zu dämpfen. Und es gibt die Möglichkeit, das anzufilzen und sie hat zu allen Möglichkeiten, also sie hat sich zu sehr vielen Möglichkeiten geäußert. Sie schreibt, für Strickzwecke würde sie das Garn zum Trocknen auf keinen Fall bespannen oder beschweren, weil dann die Elastizität des Garns, also so die natürliche Elastizität der Wollfasern erhalten bleiben, was beim Stricken was sehr Elastisches also einen elastischen Stoff ergibt, ist das ja gewollt, dass es nicht so ausgeleiert ist. Und sie sagt, dass Dämpfen, was man im gespannten Zustand praktisch vollführt, den Drall im Garn fixieren würde, aber auch waschen würde das tun. Dämpfen kann man, indem man das Garn auf eine Haspel, zum Beispiel eine Nidi Nordi, spannt und dann über einem Topf, Kochtopf mit kochendem Wasser in den aufsteigenden Dampf hält, so ein paar Minuten. Und es muss nicht auf dem, es muss nicht im gespannten Zustand dann auch trocknen, sondern das kommt eher da, also es kommt eher darauf an, dass es gedämpft wird, und viele nehmen das nach dem Dämpfen ab und lassen es praktisch lose hängend trocknen, was dadurch auch die natürliche Elastizität nicht schädigt, sozusagen. Also dann kann man sozusagen das Beste von beiden haben. Dämpfen soll angeblich den Tral stärker fixieren als nur zu waschen. Und es dann hängend trocknen zu lassen, ergibt dann halt auch kein überstrecktes Garn, was nachher praktisch leblos auf den Stricknadeln liegt. Maschenproben bei gespanntem Garn sollten erst gewaschen werden und dann ausgezählt werden, ist klar. Also wenn ich jetzt mein Garn zum Trocknen spanne, dann überstrecke ich das quasi, und wenn ich danach mit stricke und es dann wasche, könnte es sein, dass es eben in seine zusammengeschnurrte Form zurückkehrt und dann mein Strickstück um einiges kleiner ist, als ich es gewollt habe. Also Maschenproben sollten sowieso gewaschen werden, bevor sie ausgezählt werden, oder am besten vor und nach dem Waschen ausgezählt werden, um den Unterschied festzustellen. Aber halt bei gespanntem Garn ist es einfach ein Muss. Besser im heißen Wasser waschen entfernt, besser überschüssige Farbe, zum Beispiel bei gefärbtem Garn, und Fett. Und anfilzen kann eigentlich auch gut sein bei zum Beispiel dicken Single-Garnen, dass die nicht so pillen. Was schreibt sie noch? Seide möchte gerne ein saures Milieu haben und Spülmittel kann Seide schädigen. Deswegen sanftes Waschmittel wählen und hinterher vielleicht mit einem Schuss Essig sozusagen ausspülen. Und dann geht sie noch auf Pflanzenfasern ein, worauf die meisten anderen überhaupt nicht eingehen, weil wir eigentlich so gut wie nur Wolle spinnen. Pflanzenfasern wie Baumwolle sollten gekocht werden. Und zwar mindestens 40 Minuten müssen die gekocht werden, damit das Garn schön wird. Das wusste ich auch nicht, und das ist leider auch die einzige Information zu Baumwolle, die ich in meinen Recherchen, also die da drin enthalten war. Ja, der nächste Artikel, den ich besprechen möchte, ist von Gillian Moreno und heißt Five Ways of Finishing Yarn. Und der ist auch von der Nitti, vom Nitti-Blog, und Gillian Moreno ist die Herausgeberin des Spinnteils der Nitti, also von Nitti Spin. Wo bin ich denn mit meinem Spinnrad? So, genau. Gillian Moreno macht auch Workshops über Garn fertigstellen, und sie hat so fünf verschiedene Methoden besprochen, wie der Titel schon sagt. Sie spinnt gerne Garne mit viel, viel Zwirndral, also die nicht wirklich ausgewogen sind. Und sie möchte das gerne, weil das einfach sehr viel Elastizität gibt. Also die haben dann so richtige Sprungkraft, die Garne. Das Garn nur im Wasser einweichen und danach zum Trocknen aufhängen reicht meistens nicht. Das hat danach noch immer genug Energie, um sich miteinander zu verschwurbeln. Das wäre die erste Methode gewesen. Also bei sehr ausgewogenen Garnen reicht das auch. Und die zweite Methode ist das sogenannte Snapping. Das heißt, das Garn wird an beiden Enden wird der Strang genommen und dann so ruckartig auseinandergezogen. Man könnte fast so schnalzen, vielleicht dazu sagen auf Deutsch. Es gibt gar nicht so richtig ein deutsches Wort, glaube ich, für dieses Snapping. das Snapping, Snap, das so aufzuschnalzen, das gleicht halt den Trall angeblich aus und verteilt den etwas stärker im Strang, was andere Leute dann wieder bestreiten, aber okay. Manche Garne werden davon schon genug also behandelt und gleichen sich sozusagen dann etwas mehr aus, und wenn das nicht hilft, dann kommt die nächste Stufe, das sogenannte Wacking. Also das wäre dann das Garn verprügeln, und dazu werden die Garne nach dem Waschen genommen und der Strang wird an einem Ende festgehalten und das andere Ende wird gegen Wände, Boden, Wanne irgendwo rangeschlagen, und dann wird es umgedreht und auch die andere Seite wird geschlagen, und dann kann man das auch so mehrmals umgreifen, dass alle Stellen geschlagen werden. Das hat zusätzlich zum Trallverteilen noch den Zweck, dass das Garn auffluffen soll. Die vierte Methode nennt sich Fulling und wäre auf Deutsch das Anfilzen. Das geschieht durch sogenannte, also durch Heiß-Kalt-Wechselbäder. Und das Ziel ist, dass das Garn stabilisiert wird und lose Fasern sozusagen in das Garn reingefilzt werden oder halt nicht durchgefilzt, sondern nur ein bisschen angefilzt. Das sei besonders gut für Single-Garne. Die fünfte Methode ist das Felting, nämlich das richtige Filzen. Da wird das Garn dann in heißes und kaltes Wasser geworfen mit Seife und mit so einem Pümpel, also mit diesem Abfluss reinigenden Dingern, wird dann nochmal auf dem Garn rumgedrückt, bis es sozusagen filzt, aber soll dann nicht so filzen, dass das Garn dann nicht mehr, also dass die einzelnen Fäden miteinander verfilzen. Und sie schreibt jetzt da nicht über die Pros und Kontras. Das nächste Video, was ich, das nächste, was ich besprechen möchte, ist ein Video von Abby Frankemond. Es heißt Quickly Washing Yarns oder so. Also es geht um Garnwaschen. Und sie zeigt da halt die Methode, wie sie die meisten Garne behandelt. Also sie sagt, es kommt halt immer drauf an, was ich möchte, wenn ich Garne entbehandle, wie ich das dann mache. Aber es ist natürlich immer, das, was sie macht, das ist so für die meisten Garne, die sie verwendet, die Standardmethode. Sie sagt auch, dass sie, wenn sie weben möchte, eventuell das Garn gar nicht wäscht, sondern es erst verwebt und nach dem Weben praktisch den Stoff wäscht und dann guckt, wie es rauskommt. Ja, zum Stricken sagt sie auch, sie würde die Garne auf jeden Fall vorher behandeln, weil dann gibt es auf jeden Fall weniger Überraschungen dann später beim Gestrickten. Und sie macht es so, sie hat eine Schüssel mit kaltem Wasser und füllt das Spülbecken mit so heißem Wasser wie möglich, und dann tut sie das Garn in das heiße Wasser mit einer milden Seife, die auch für die Hände geeignet wäre. Dann flauscht sie das so ein bisschen hin und her und bewegt das auch ein bisschen, und dann kommt es direkt in das kalte, drückt sie das aus und tut es direkt ins kalte Wasser rein und schockt es so ein bisschen und tut es wieder ins heiße und dann nochmal ins kalte. Und dann wringt sie das Garn aus und dann geht sie nach draußen und nimmt den Strang an einem Ende und kreiselt den so in der Hand, dass praktisch die restlichen Wassertropfen rausgeschleudert werden. Und dann wird das nochmal gesnappt, also diese Schnalzmethode, und dann wird es zum Trocknen hingehängt. Sie sagt nicht so viel, warum sie jetzt die einzelnen Schritte macht. Sie sagt aber auch, dass dieses heiße Wasser, kalte Wasser macht sie nicht zum Filzen, und ihre Garne sehen auch nicht filzig aus, sondern sie sagt, Garn kann eine Menge ab, also sehr viel mehr als man denkt. Man sollte das ruhig nicht so zimperlich behandeln. So, das waren so die drei grundlegenden Texte bzw. Videos, die ich dazu gelesen und angesehen habe. Und danach habe ich mir noch ein paar Threads im Ravelry-Gruppenforum Spintech angeguckt. Die sind zum Teil auch ein bisschen älter, weil halt die Leute Sachen nicht irgendwie zehnmal noch besprechen. Und die meisten sind so von 2011, 2012. Und damals war es einfach sehr in, dieses Wacking zu machen, also die Garne wirklich ordentlich auszuschlagen. Und auch ein bisschen mit Heiß-Kalt-Bädern zu schocken und ja, so ein bisschen zu belasten. Also nicht hinterher belastet trocknen zu lassen, sondern sie halt bei der abschließenden Wäsche etwas brutaler zu behandeln. Und den Grund, den die Leute angegeben haben, war, man nimmt unangenehme Überraschungen schon mal vorweg und nachher beim Stricken passiert dann nicht mehr so viel mit dem Garn. Vom Beschweren wird auch bei Spintech abgeraten, wegen dem verfälschten Eindruck des fertigen Garns, der da entsteht. Also es ist einfach dann ein längeres und glatteres Garn, als es eigentlich wäre. Und sie sagen, das würde squishy werden, also durch diese Heiß-Kalt und das Ausschlagen. Eine schrieb, dass Heiß-Kalt-Bäder die Fasern im Garn miteinander fester verbinden würden, während das Bewegen des Garns in heißem Wasser würde die Fäden des Strangs miteinander verfilzen und deswegen würde sie nur Heiß-Kalt-Bäder machen und nicht das Garn bewegen. Also da gibt es verschiedene. Ich weiß jetzt, sie hat nicht begründet, warum das so ist, aber ich habe es selbst auch noch nicht tatsächlich so bestätigen können. Und ja, mir ist, glaube ich, nur einmal was angefilzt, da habe ich das gefärbt und habe so drei, vier Färbedurchgänge gemacht und hinterher nach dem Trocknen gemerkt, dass ein paar Fäden schon leicht miteinander verbunden waren. Egal. So, kann ich das eigentlich hier so fest? Ja. Der nächste Thread, den ich angesehen habe, war, wo diskutiert wurde, ob man die Fasern beim Trocknen spannen sollte. Und das war auch der Ursprung, also es war die ursprüngliche Frage, wieso ich mich eigentlich mit dem Thema Finishing, also so Garnwaschen beschäftigt habe. Weil total viele Leute, auch bei mir, als ich anfing zu spinnen, die spannen halt ihre Garne, weil sie oft total über- oder unterdrall oder halt zu viel Zwirndrall oder zu viel Spindrall haben. Und dann sieht es irgendwie schicker aus, wenn da ein Gewicht dran hängt, dann wird das Garn praktisch, sieht irgendwie wie ordentlicher aus, als es vielleicht ist. In diesem Thread wurde dann darüber gesprochen, warum man Garne so auf eine Haspel oder auf so eine Drehhaspel wickelt und dort dann trocknen lassen soll. Und viele wussten es auch nicht. Also es war eine Vermutung, dass es aus der Flachsspinnerei kommt, weil Flachs ja nass gesponnen wird mit Flüssigkeit und man vielleicht nicht den feuchten Flachs auf der Spule lassen wollte, damit nicht die Spinnradspule aus Holz sich dann verzieht und so und man das dann halt auf eine Haspel gewickelt hat und dort dann gleich hat trocknen lassen. Dann haben Leute gesagt, vielleicht weil es zum Weben so ist. Ich meine, weil die Webfasern nicht die gleiche Behandlung brauchen wie Spinngarn. Dann hieß es, aufgeribbeltes Strickgarn lässt sich im Allgemeinen durch bloßes Waschen und Trocknen lassen nicht glatt bekommen. Das Einzige, was hilft, ist tatsächlich entweder nass aufspannen oder dämpfen. Zum Dämpfen kommen wir später, beziehungsweise ja. Beim Beim Strickgarn haben auch manche geschrieben, sie würden das deswegen spannen, weil sie nachher eine festere Maschenprobe wollen, als sie tatsächlich stricken. Also wenn ich jetzt das Garn nach dem Waschen überstrecke mit diesen Spannmethoden und stricke dann und wasche dann die Maschenprobe, dann würde eigentlich das Garn in diesen zusammengezogenen Zustand zurückkehren. Also es würde dann enger werden, als es vorher war. Und wenn ich eigentlich locker stricke und nicht auf super kleine Nadeln gehen will, dann, so der Gedankengang, kann ich das Garn vorspannen und dann eine Maschenprobe stricken und dann nach dem, also könnte ich praktisch lockerer stricken und dann würde das halt super labbrig, das Kleidungsstück, aber nach dem Waschen würde es dann wieder zusammenschnurren und die richtige Größe haben. Also da bin ich ein bisschen, finde ich ein bisschen gewagt, die Idee, aber warum auch nicht, ne? Ja, dann schrieb eine, dass Webgarn ja sowieso gar nicht gewaschen wird, sondern geölt wird und das Spinnöl wird sogar drin gelassen und danach erst gewaschen. Das würde zu dem passen, was Abby Frankemon sagte, dass sie ihr Garn beim Weben manchmal gar nicht wäscht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt des Dämpfens wieder. Stephanie Gorstedt und Catherine Alexander, die haben ein Buch geschrieben, dessen Titel mir jetzt gerade nicht. Jedenfalls die sagen, wenn Garn sofort nach dem Spinnen bzw. Zwirn gedämpft wird, würde der Twist permanent fixiert. Und dämpfen würde, so schreibt eine Benutzerin namens KK Frog, die einzige Methode sein, wo man aufgeribbeltes Garn, was so aussieht wie diese Rahmennudeln, richtig wieder glatt bekommt. Das geht mit Waschen alleine nicht und deswegen könnte sie sich schon vorstellen, dass Dämpfen den Twist noch mehr fixiert als lediglich Waschen und Aufhängen. Und sie schreiben auch, dass sie dann Dämpfen nicht unbedingt mit Garn überspannen kombinieren, sondern sie machen das eben so, dass das Garn auf einen, zum Beispiel einen aufgebogenen Kleiderbügel gewickelt wird oder mit der Nidhi Nordi zusammen über dem Dampf so geschwenkt wird und dann abgenommen wird und lose hängend getrocknet und es wäre dann super fixiert. Jemand anderes schrieb noch, diese Trallverteilung, es wäre Humbug, also auch durch dieses Schlagen und so würde sich der Trall dann eben nicht ausgleichen, sondern den Trall kann man nur ausgleichen, indem man beim Zwirnen zum Beispiel die Lazy Kate 10 Meter weit weg oder so weit wie es möglich ist vom Spinnrad stellt oder das Umhaspeln und das möglichst, also den Zwirntrall, also die Spule, die aufgehaspelt wird, möglichst weit, weit, weit weg von der Haspel oder der Person, die die Haspel in der Hand hat, hinzustellen. Ja, das macht für mich ja auch irgendwie Sinn, weil man weiß, dass sich Trall immer auf einer längeren Strecke ausgleicht und wenn die Strecke kurz ist, dann gleicht sich's halt auch nur auf der kurzen Strecke aus. Es widerspricht ein bisschen den anderen Infos, aber gut. Ja, das war jetzt das, was ich zum Thema Garnwaschen und Fertigstellen gefunden habe. Ich hoffe, dass es nicht zu konfus war und gehe direkt vom fast einzigen Spinnsegment zum nächsten Segment und das ist, was ich gerade toll finde. Ja, aber diesmal habe ich bei, was ich gerade toll finde, einen Vortrag von Mads Ananda Lodale. Das ist ein dänischer Aktivist in Sachen von Gender, Queer und Antidiskriminierungsarbeit. Und er hat einen Vortrag gehalten im Rahmen von diesen TEDx-Talks. Und der nennt sich Ending the Straight World Order. As auf Englisch, wie man am Titel sieht. Und wenn ihr Englisch könnt und euch für Queeres und Diskriminierung und so interessiert, solltet ihr es unbedingt ansehen. Ich finde es jetzt gerade so toll, weil es in der queer-feministischen Bubble, wie das so schön heißt, eine Diskussion gab in den letzten Tagen es war eigentlich eine sehr unselige Ich bin queerer als du Diskussion, die sehr bisexuellen feindlich war, so von wegen, die Bis sind ja Verräter, die sind ja gar nicht, und wir armen Lesben werden verfolgt und die gehen in ihre Hetero-Beziehung und wollen mit uns nichts zu tun haben, aber dann wollen sie die großen Queers sein und so. Wobei es natürlich ärgerlich ist, was manche Leute empfinden, wenn sie tatsächlich Leute haben, die sozusagen andere Queers so von anderen Queers abrücken, weil ihnen das zu schräg ist und die so unsolidarisch sind und so. Es hat aber mit Bisexualität ja null zu tun. Und ich persönlich, mir fiel dann immer wieder dieses Video ein, diesen Vortrag von Mesanen Aludel, der ursprünglich in meine Timeline auf Facebook gespült worden war, durch die liebe Miss Rottenmeier, die auch unseren tollen queer-feministischen Stricktreff macht. Und in diesem Video Ending the Straight World Order geht es gar nicht darum, wer jetzt am queersten ist und tralala, sondern es geht tatsächlich darum, den Blick zu richten auf die Norm und wie ist diese Norm zusammengesetzt und wer kommt eigentlich in Konflikt mit dieser Norm, warum und wie funktioniert das eigentlich. Und ich finde, er macht das sehr, sehr komprimiert. Also der Vortrag dauert lediglich 15 Minuten und er schneidet so viele Sachen an, also so abweichen von der Genderrolle oder Diskriminierung von Frauen, Heterosexismus, wie halt die Norm sozusagen konstruiert ist, und er bringt so viele Sachen so gut auf den Punkt. Also dass er zum Beispiel auch nicht sagt, ja, die Bösen tadada, die unterdrücken die Armen, tadada, sondern es ist wirklich ein Blickwinkel auf die systemische Sache und wie das ganze System so funktioniert, aber auch wie Menschen daran beteiligt sind und wie Menschen damit umgehen können und zu merken, dass es eigentlich darum geht, so dass sich Queers, dass sich Frauen, dass sich Genderrollen, nicht konforme Menschen zusammentun können und auch was daran verändern können an dieser Straight World Order. Und ja, also es klingt alles, klingt ein bisschen relativierend, das ist es aber überhaupt nicht. Und das können nur ganz wenige Leute, finde ich, dass sie in ihrem Vortrag nicht so auseinanderspalten und trotzdem die Probleme beim Namen nennen und trotzdem sagen, so wer profitiert eigentlich und wer kommt unter die Räder und was können wir alle tun und wie betrifft uns das eigentlich alle. Und die Norm ist gar nicht so konstruiert, dass wir davon alle profitieren, sondern er sagt halt, dass 90% der Menschen wahrscheinlich nicht in diese Straight World Order reinpassen, obwohl sie vielleicht heterosexuell sind. Also ich bin zum Beispiel auch technisch gesehen heterosexuell, passe aber auch in mehrfacher Hinsicht nicht in das, was als heterosexuelle Norm vorgegeben ist. Und die meisten Heterosexuellen passen da nicht rein. Und anstatt sozusagen sich zu bemühen, mehr reinzupassen, um die eigene Ruhe zu haben, wäre es viel eigentlich sinnvoller, sich zu fragen, warum ist normal normal? Warum denken wir, dass normal eigentlich normal zu sein hat? Und dann, dass wir dann irgendwann dahin kommen, dass die Leute nicht mehr dafür verfolgt werden, dass wenn sie entweder nicht normal sein können oder der Norm nicht entsprechen wollen. An der Stelle ist es halt leider auch so, dass das wieder in eine Zeit fällt, wo Scheiße passiert ist. Also auf dem Christopher Street Day in Jerusalem vor einigen Tagen ist wieder der Messerstecher, der vor 10 Jahren schon mal Leute angegriffen hat, gewesen und hat 6 Leute abgestochen und eine Person ist ihren Verletzungen erlegen gestern und 2 andere sind noch in kritischer Lage, aber sie sieht so aus, als würden sie es schaffen. Und ja, also es ist einfach eine mörderische Ordnung und ich bin immer wieder entsetzt, wenn Menschen alleine dafür, wer sie sind und wie sie ihr Leben leben, mit so einer Gewalt angegriffen werden. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen, obwohl es natürlich deprimierend ist. Was noch schnell erwähnenswert ist vielleicht, ist, dass ich mir wieder einen Facebook-Account registriert habe. Es scheint doch so zu sein, dass man nicht wirklich drum herum kommt. Ich heiße auf Facebook wieder Distelfliege. Ihr könnt mich freunden, wenn ihr wollt. Also mit dem anderen Account, den ich hatte, wollte ich halt nicht. Also ich hatte noch so einen kleinen Account unter meinem Ausweisnamen, aber da hatte ich eigentlich keine Lust, irgendwie so 200 Leute Freundeliste zu haben. Wenn ihr euch also jetzt wundert, wieso auf einmal eine Distelfliege auf Facebook wieder rumspringt, die mit euch doch mal befreundet war und es jetzt nicht mehr ist, das liegt daran, dass es ein anderer Account ist, weil Facebook mir meinen ja, wie gesagt, weggenommen hat. Und es wäre sehr nett, wenn euch Facebook so eine Ankreuzfrage stellt, ob das mein echter Name sei, dann sagt doch bitte ja. Also Distelfliege ist mein echter Name, ich heiße seit 18 Jahren so und ich finde, die brauchen mir da nicht reinzureden. Damit bin ich schon, was heißt schon, es ist immer noch sehr, sehr lang geworden. Ich bin am Ende des heutigen Podcasts und bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das an die E-Mail-Adresse distel@spiritvoices.de tun. Ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen in dem Blog urbanespinnstube.wordpress.com und ihr könnt bei unserer wunderbaren Podcasting-Community auf Ravelry mitmachen. Dort findet ihr uns unter dem als Gruppe Podcasting auf Deutsch. Ja, so long.